Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Die dritte Episode von House of the Dragon ist raus und wir müssen uns fragen, ist es eine zu langsame Folge oder der notwendige Atemzug vor dem großen Showdown? Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava.
Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. House of the Dragon geht weiter. Folge 3 ist raus mit dem Titel Die brennende Mühle. Und im Vergleich zur letzten Folge haben wir etwas im Intro bemerkt. Nicht wahr, Marcel?
Ja, weil das, was ihr letztes Mal noch bemängelt habt, das finde ich auch zu Recht bemängelt habt, dass dieses Potenzial beim Intro, dass sich da geschichtlich auch das Ganze ein bisschen anpasst, nämlich bei der zweiten Folge noch nicht verändert hat, hat es sich jetzt zur dritten Folge doch ein bisschen verändert. Und ich habe es jetzt auch nur einmal gesehen. Ihr könnt gerne ergänzen, wenn ich dann noch was übersehen habe. Und ich schmeiß kurz mein Handy weg, wo ich es mir notiert habe. Und zwar, am Ende sehen wir jetzt zum einen den getöteten Thronfolger, also Jaehaerys, glaube ich, ist es, ne?
Ja.
Und das fand ich übrigens sehr nice gemacht, wie das da mit der Ranke, die da so über den Hals drüber geht, das fand ich richtig stark. Und im Anschluss daran sehen wir auch noch die gehangenen Rattenfänger. Und von den gehangenen Rattenfängern geht's dann quasi über. Also da wurde jetzt doch was eingebunden. Ergänzt mich gerne, wenn davor auch schon was verändert war. Weil das waren die zwei Sachen, die mir am Ende auf jeden Fall aufgefallen sind.
Nee, ich glaube nicht. Ne? Also das sind auch die einzigen beiden Sachen, die mir aufgefallen sind.
Ich habe mich auch nur aufs Ende konzentriert. Also wenn vorher was war. Aber würde mich auch wundern, weil wahrscheinlich kommt ja nur am Ende was dazu.
Ich glaube, es waren nur die beiden Sachen. Dass Jaehaerys dabei war, das fand ich sehr selbsterklärend. Es hat mich ein bisschen überrascht, dass sie die Rattenfänger da reingenommen haben, weil das für mich eher so ein kleines Nebenereignis ist.
Ja.
Aber okay. Also es ist schon irgendwie so einseitig, dass quasi die Gräueltat von dem Schwarzen Rat, dass sie Jaehaerys umbringen haben lassen. Und dann ist es irgendwie die Gräueltat von dem grünen Rat, dass sie daraufhin die Rattenjäger getötet haben. Aber ich fand trotzdem, war das irgendwie dann doch ein Nebenereignis. Also eher so der Zwillingskampf oder sowas wäre ja da dann doch so das Historische gewesen, was da. Aber gut.
Genau den hätte ich auch gesehen, dass man so die ikonischen Szenen, also pro Folge vielleicht eine ikonische Szene oder so drin hat, aber.
Ja, ich meine, gut, auf der anderen Seite. Inhaltlich war die schon nicht irrelevant, weil ja das ja die ganze Vorarbeit mit dieser ganzen Fahrt durch die Stadt und ne, diese ganze Inszenierung, dass ja damit quasi also zunichte gemacht wurde, ne? Dieses ganze, wir stellen uns jetzt eben auch als Opfer dar. Ja, war dann halt nicht mehr ganz so opfermäßig, wenn man alle Rattenfänger pauschal einfach hängen lässt.
Ja, hast du recht. Ist vielleicht aus Sicht der sage ich mal, geschichtsträchtigen Propaganda das wichtigere Ereignis. Weil die Zwillinge sind ja so hinter geschlossenen Türen quasi in den Zweikampf gegangen. Und das ist jetzt eher so das, was in der offiziellen Geschichte quasi vermerkt werden könnte. Dass
Good point.
Ja, Aegon da die Rattenfänger hat töten lassen. Das weiß ja jeder. Also vielleicht kriegen wir auf diesem Teppich nur die Sachen, die wirklich der Öffentlichkeit offensichtlich sind. Könnte sein.
Ja, ist ja möglicherweise schon, ja. Müsste man mal weiter beobachten auf jeden Fall. Ich bin jetzt halt gespannt, ob immer nur jede zweite Folge sozusagen was verändert wird.
Ja.
Oder ob das einfach nur in der zweiten, aber es ist schon komisch, dass sie es in der zweiten nicht gemacht haben, finde ich. Weil da hätte es das ja auch schon hergegeben.
Wundert mich auch. Und ich hoffe irgendwie, dass jetzt in der nächsten direkt wieder was kommt.
Ja, wir halten
aber
die Augen offen.
Genau, hängen wir uns nicht zu lange am Intro auf. Denn wir steigen ab in die Flusslande. Zum Haus Bracken und Schwarzhain oder Bracken and Blackwood.
Blackwood, ja.
Genau, das sind beides sozusagen Ländereien in den Flusslanden, die auf unterschiedlichen Seiten stehen und immer schon standen.
Und tatsächlich bekannt dafür sind in der Game of Thrones Welt in Westeros, dass es so die am tiefsten verfeindeten Häuser sind. Mhm. Und das ist fast schon ein Running Gag in diesem Universum, dass sie sich immer gegenseitig auf die Köpfe geben. Hatten wir tatsächlich in der Staffel 1 schon. Mhm. Oder in, es war, glaube ich, in Storm's End, ne? Das war der.
Wo so ein paar Anwerber kamen für Rhaenyra.
Genau.
Wo die.
Und dann der kleine Bub da den anderen einfach abgestochen hat im Endeffekt. Also Bracken und Blackwood geben sich immer auf die Schnüss. Und damit startet die Folge mit der Schlacht der brennenden Mühle. Und. Ja, also ich weiß nicht, wie wir genau reinstarten sollen, weil für mich war das so ein bisschen eine interessante Folge aus folgendem Grund, weil sie für mich so ein bisschen, ja fast schon auf der einen Seite so der letzte, das letzte Durchatmen ist, bevor der Krieg wirklich mit Blut und Feuer losgeht. Andererseits aber noch so eine interessante Analogie zieht irgendwie von den Bracken und Blackwoods zu den Grünen und Schwarzen. Und deswegen, glaube ich, haben die Folge damit eröffnet, mit der Schlacht der brennenden Mühle.
Ja, wobei man ja sagen muss, von der Schlacht sieht man gar nicht so viel. Ich fand es fast ein bisschen, fast schon komödiantisch, wie sie so voreinander stehen und dann sagen so, das wagst du nicht. Dann hört man so, klirr, klirr und alle sind tot. Das war so, okay, that escalated quickly. Aber ja, ich fand es auf jeden Fall, ich fand es insofern auch spannend, weil ich kenne jetzt den Hintergrund dieser Häuser, also es wurde in der Folge ein paar Mal erwähnt, ne, dass die eben eine lange Geschichte haben. Aber ich fand es auch insofern interessant, weil man eben merkt, dass sich dieser Krieg eben nicht nur zwischen den beiden Häusern, also nicht nur da ausgefochten wird, nur zwischen Schwarz und Grün, sondern dass es eben durchaus die Bevölkerung mitbekommt und auch in der Bevölkerung eben diese Spaltung stattfindet und sich der Krieg jetzt eben auch darauf überträgt. So, das war für mich auch ein bisschen das mit dabei, also dass eben diese Thronfolgefrage eben auch in der Bevölkerung durchaus dazu führt, dass sich da eben Seiten und Lager bilden. Das war ja auch immer klar, das wird auch immer wieder erwähnt, aber da hat man es halt jetzt mal ganz klar gesehen und das ist ja dann, glaube ich, auch so die erste größere Schlacht, die deswegen ausgebrochen ist.
Ich glaube, sie haben auch da tatsächlich sich entschieden, einfach ein bisschen Geld zu sparen, weil sie gedacht haben, okay, das ist die erste Schlacht in dem Krieg, aber da ist jetzt keiner von und den Hauptcharakteren irgendwie involviert, also vielleicht sparen wir uns da mal eine Million oder sowas und zeigen dann lieber später ein bisschen mehr die anderen Schlachten, wo es ein bisschen mehr auf die Charaktere ankommt.
Ja, die ist ja sozusagen, diese Schlacht ist ja so eine kleine Metapher oder so ein kleiner Vorbote für die gesamte Schlacht. Und ich glaube, in den Büchern ist sie jetzt auch nicht so intensiv beschrieben.
Doch, schon. Also die Schlacht ist in den Büchern, hat die schon ein größeres Ausmaß. Da gibt es noch Nebencharaktere, die da halt, Black Alley gibt es da, eine Bogenschützin von den Blackwoods, die eine ganz eigene Geschichte hat. Also ganz eigene Geschichte ist ein bisschen übertrieben. Aber das ist schon so eine Seite in dem Buch, die Schlacht.
Ja, okay, da habe ich die gar nicht mehr so enorm auf dem Schirm.
Aber es ist auch sehr verständlich, dass sie das hier so gekürzt haben. Also das ist halt einfach so, da hast du gemerkt, da hatte George R. R. Martin wieder Bock auf Worldbuilding und hat da so ein paar sehr tasty Nebencharaktere eingeführt, die sehr, sehr cool sind einfach. Und das kann man einfach alles streichen, das haben sie hier gemacht. Ich fand, sie haben es sehr effizient umgesetzt.
Mhm. Durchaus, und es kommen ja noch genug Schlachten, wo man CGI und Geld reinballern kann. Deshalb wirklich nachvollziehbar. Aber ich muss mich entschuldigen, ich hatte letztes Mal versprochen, dass es diese Folge richtig, richtig rund geht. Und ja, ich habe es wirklich erwartet, aber hier steckt gerade so viel drin, was ich nicht so ausgedehnt habe kommen sehen. Deshalb war es, finde ich, nach Folge 1 und 2, die beide so richtig Aufbau für den Konflikt waren, war es für mich wieder so ein Mini-Ticken nach unten. Aber wie ich die Folge insgesamt fand und Evi, die so ein bisschen diese, also für mich hätte es die so intensiv nicht gebraucht.
Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, das wird auch sehr vielen so gehen. Ich fand die aber aus dem Hintergrund ganz interessant, weil die halt einen sehr klaren Punkt irgendwie ausnahmsweise setzen in der Folge. Und das ist genau das, was Marcel auch schon angesprochen hat und du, glaube ich, auch schon. Es kommt später in der Folge ganz massiv, dass du am Ende eh nicht mehr weißt, was der erste Grund war.
Ach so, ja.
Und dafür nehmen die sich tatsächlich die ganze Folge Zeit gefühlt. Mit Damon in Harrenhal noch, was super cool war. Aber dafür nehmen die sich wirklich die ganze Folge Zeit, um das nochmal deutlich zu machen. Insbesondere halt am Beispiel der Bracken und Blackwoods. Weil da wird auch noch irgendwann in der Folge gefragt, so, weiß da noch jemand, warum das gestartet ist? Und nee, das weiß kein Schwein mehr. Und genau diese Gefahr laufen halt auch die Grünen und die Schwarzen gerade. Was dann in der finalen Szene quasi resultiert.
Ich sehe das ganz genauso und ich dachte mir auch, es ist eigentlich nochmal auch die letzte Folge und ich finde, vielleicht braucht es die Folge auch. Ich war auch überrascht, dass das Pacing nochmal relativ langsam ist sozusagen, aber vielleicht braucht es die Folge auch, um nochmal ein bisschen mehr Tiefe einzubekommen in den Konflikt. Das ist gerade so, ja gut, die haben den umgebracht und jetzt gibt's halt Krieg. Und so ist aber okay, nee, die versuchen schon nochmal tatsächlich alle diplomatischen Möglichkeiten auszuschöpfen. Und nicht alle, also nicht alle tun das, aber es gibt durchaus einige Leute, die halt sehen, was dieser Krieg eben für ein Verderben bringen wird. Und das ist ja das, was wir da, was du gerade meintest, Tobi, jetzt als Foreshadowing schon gesehen haben, zwischen Bracken und Blackwood. Und sagen halt, genau das, was da passiert im Kleinen, wollen wir ja eben nicht im Großen. Wir versuchen, das noch auf andere Wege zu lösen. Wie gesagt, mündet dann in der Endszene, die ich übrigens ganz klasse fand, muss ich echt sagen. Ich fand die letzte Szene richtig cool als Ende dieser Folge. Kommen wir später zu. Aber von daher fand ich es dann doch tatsächlich, ich fand die Folge eigentlich gut. Also es hat mir eigentlich gut gefallen. Nochmal genau zu sehen, wer will jetzt eigentlich was und wie spielt sich das gegeneinander aus. Und tatsächlich auch kurz, weil ich kenne die Bücher ja auch nicht. Ich weiß ja nicht genau, was passiert. Und gut, ich kenne jetzt Game of Thrones und House of the Dragon und kann mir schon denken, dass es jetzt wahrscheinlich nicht auf Friede, Freude, Eierkuchen hinauslaufen wird. Aber trotzdem noch mal zu sehen, ja gut, okay, da gibt's vielleicht noch mal eine Chance. Und ja, wie sich das dann ausgeht. Also von daher, ich fand's eine spannende Folge.
Ich möchte auch ganz klar sagen, ich finde die Folge nicht schlecht.
Ja, nee, hast du auch nicht gesagt. Du hast komplett recht, dass sie tatsächlich nochmal Pacing rausgenommen haben, Geschwindigkeit rausgenommen haben. Halt ein Durchatmen quasi, bevor es dann wahrscheinlich jetzt wieder in der nächsten Folge richtig losgeht, was wir schon letzte Folge versprochen haben.
Da erwarte wahrscheinlich. Aber wirklich, weil alle Hinweise darauf standen. Ja, aber es war genau dieser Konflikt, oder was du meintest, dieser kleine, wo kommt eigentlich dieser Konflikt her, wo kommt der Krieg her, das lässt sich ja auch super auf heutige Kriege und Konflikte übertragen. Und genau dieses Gespräch kommt ja nach der Beerdigung von Sir Arik und Sir Eric, wo Rhaenys und Rhaenyra nämlich darüber quatschen, wo das herkommt. Und ich muss sagen, Rhaenys fand ich in dieser Folge on point. Die war selten so cool und man merkt, finde ich, in dieser Folge, was für eine gute Königin die abgegeben hätte.
Das stimmt. Und es ist auch irgendwie cool zu sehen, dass sie so hinter Rhaenyra dann doch steht, ne? Also, dass sie quasi, auch weil sie auch eine Frau ist und merkt halt, was teilweise ihr Rat auch abziehen will und so weiter. Mhm. Und sie sieht sich selbst in Rhaenyra und steht ihr deswegen quasi zur Seite. Fand ich auch eine sehr starke Folge für den Charakter.
Ich kann dem nur zustimmen. Also exakt das. Ich fand es auch, wie gesagt, ein starkes Gespräch eben, ne, über diese Ursprünge des Krieges, was wir gerade hatten, und dass das eben da nicht passieren sollte. Auch die Fragestellung, wo hat denn hier der Konflikt? Also allein an dem Punkt schon zu fragen, wo hat es denn hier eigentlich genau angefangen? Ne? Jetzt mit der Ermordung von Jaja Harris oder mit der Ermordung von Lucerys? Ja, die Namen, die sind doch in dieser Folge wieder Herausforderungen. Aber das fand ich allein schon richtig stark, das allein da schon mal zu fragen, so, wie sind wir überhaupt jetzt schon an den Punkt gekommen und wo wird das enden? Oder wird es überhaupt dann jemals enden? Also, fand es dann aber auch erstmal konsequent, dass Rhaenyra darauf erstmal nicht so eingehen kann und erstmal sagen kann, nee, so dieser Punkt ist überschritten und ja, kommt dann später doch nochmal zur Besinnung, möchte man fast sagen, oder ja, hört dann doch auf sie, aber in dem Moment erstmal noch nicht so sehr.
Ist auch ein interessanter Gegenpol zu Daemon, ne? Daemon ist jetzt weg von Rhaenyras Seite und Daemon ist ja das Impulsive, das Aktive, er will einfach irgendetwas tun, er will kämpfen, er will, weiß ich nicht, eine Schlacht herbeizwingen, und Rhaenys ist eher da die Nachdenkliche und die das, obwohl sie selbst ein starker Charakter ist und wenn gehandelt werden muss, auch handelt, aber sie sagt, ja, gerade auch im Vergleich zu dem König Jaehaerys, der sehr lange regiert hat und halt das Reich auch mit Diplomatie und mit Zurückhaltung sehr erfolgreich geführt hat, dass das auch kein schlechter Weg ist. Das ist ja interessant, dass es diese beiden Pole quasi im Beraterkreis von Rhaenyra gibt. Und wenn Daemon weg ist, Rhaenys Einfluss auch wächst tatsächlich. Mhm.
Und sie sagt ja auch, was du eben angesprochen hast, dass die sich in diese Rolle von Rhaenyra so gut reinversetzen kann. Die sind beide Frauen, die hatten beide, hätten den Thron haben können oder sollen. Und insgesamt geht es ja ein paar Mal in dieser Folge darum, wie die Männer handeln und wie die Frauen handeln. Und deshalb sieht sie halt einen alternativen Weg in Alicent, also auf der von denen gesehen bösen Seite, aber die halt auch eine Frau ist und eine Mutter und eventuell etwas friedfertiger diesen Krieg beenden könnte.
Ja, was auch vielleicht noch kurz wichtig ist, dass da eben kurz dieser Brief eben angeteasert wird, den Alicent eben geschickt hat, aber den Rhaenyra halt bis dato eben noch nicht mal angeschaut hat. Mhm.
Und ich finde auch interessant, wie Jace in der Szene, aber auch in der ganzen Folge da gezeigt wird. Denn ich finde, bei ihm merkst du Unruhe und Wut. Also bei, also sowohl am Grab als auch später in den Ratssitzungen. Obwohl er nicht viel sagt in der Folge, obwohl man ihn immer nur kurz sieht, finde ich, merkt man, dass Jace aktiver sein will und etwas tun will und Rhaenyra da eventuell den Riegel vorschieben muss, um zu verhindern, dass er etwas Impulsives macht. Mhm.
Aber kommen wir später im Rat, glaube ich, nochmal darauf zu sprechen. Wir springen nach Königsmund.
Zu Sir Christian Cole, Christian Crowd. fand ich auch eine richtig coole Szene, weil man jetzt eben nach dieser, vielleicht nicht so erfolgreichen Mission, die er da eingeleitet hat, man eben merkt, dass auch die anderen Ritter ihm gegenüber offenbar nicht mehr so wohlgesonnen sind. Also ich finde, man merkt so richtig, wie er da quasi reinkommt, also bevor er das Council überhaupt betritt. Da merkt man ja schon, wie die Ritter ihm gegenüber so Blicke zu werfen und so. Also ich finde, es hatte irgendwie zum einen so was Misstrauisches, zum anderen auch was Verurteilendes. Im Sinne von, ja, du hast ihn jetzt, also einen unserer besten Männer, da auf diese Mission geschickt.
Meinst du die Weißröcke?
Ja. Also die,
weil ich hatte nicht das Gefühl, dass das was mit Misstrauen zu tun hat, sondern es wird ja später erzählt, dass die ausgetauscht wurden, weil ein paar fehlen. Und dass jetzt die Neuen sind. Und das sind ja einfach nur die Freunde von Aegon. Und damit so vollkommen Leute, die überhaupt keine Ahnung haben und überhaupt nicht ausgebildet sind, in der Königsgarde zu sein. Deshalb hängt da eine auch so schlunzig auf der Treppe nur rum. Also ich glaub,
das waren einfach dieselben, die man später sieht, die dann bei ihm auch im Thron. Okay. Den Zusammenhang habe ich tatsächlich beim Schauen nicht gezogen. Ich dachte, das wären noch die von vorher.
Nee, ich glaube, das sind jetzt einfach
neu. Weil ich fand die Blicke halt schon so ein bisschen, also das wurde ja richtig, also diese Blicke wurden ja richtig aufgenommen sozusagen, wie sie ihn wahrnehmen. Und deswegen, das hatte für mich halt sowas, ja, eben nichts besonders, wie soll ich sagen, Respektvolles. Aber das kann natürlich dann auch daher kommen, ja. Okay, das macht Sinn.
Ich glaube auch, dass du die Blicke schon richtig interpretierst. Das hat was Abwertendes. Aber ich glaube, das ist eher eine Klassensache, die auch später nochmal bei Gawain Hightower zum Teil kommt. Die sind ja alle so Höflinge, so Hochwohlgeborene. Und Kristen ist ja, kommt ja quasi aus dem Pulk. Aus der Gosse. Und hat oft damit zu kämpfen, dass die anderen ihn nicht ganz ernst nehmen. Und das Gefühl hatte ich eher, dass das sowas ist. Was will der uns sagen? So.
Ja, wie gesagt, mit der Info, dass das dieselben sind, die später dann auch bei Aegon wieder dabei sind, dann macht das auch mehr Sinn. Das stimmt. Ich dachte halt, das wären noch die von vorher.
Ich glaube vor allem, das sind jetzt irgendwelche Nicht-Ausgebildeten, die kein wirkliches Pflichtbewusstsein haben und eher denken, oh Gott, ich bin jetzt in der Königsgarde und nicht ganz so ehrenhaft sind wie, nennen wir einen ehrenhaften Ritter, wie heißt er nochmal?
Arik?
Ja, nehmen wir die beiden.
Oder ich Sebastian Game of Thrones.
Sammy? An den habe ich gedacht, genau. Sebastian Sammy. Also, weil davon sind die ganz weit weg.
Ich würde gerne noch einmal kurz, nämlich bevor diese Szene mit den anderen Königswachen kommt, sieht man einmal Kristen Cole, wie der einfach nur für sich ist und hinstarrt. Und ich finde, in der Szene merkt man, dass der halt mit der Gesamtsituation komplett überfordert ist und dass den das auch gewaltig stresst. Also, weil der ist ja, der wollte ja gar nicht die Hand des Königs werden. Und ich habe das Gefühl, dass der halt die Gesamtsituation den einfach zerdrückt. Dass die Situation mit Alicent, dass er jetzt Hand des Königs ist, dass so viel Verantwortung auf einmal auf ihm liegt und er noch so viel Schuld hat im Hintergrund. Der ist einfach, der wird schon von allen Seiten da, sag ich mal, zusammengepresst. Und was dabei rauskommt bei diesem Charakter, naja, kann nur Gutes sein.
Vielleicht, also für mich ist der als Charakter momentan super schwierig zu verstehen, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht hilft es da, wenn man das Buch gelesen hat, dass man ein bisschen mehr weiß, okay, wohin das mit dem Charakter noch geht oder so, könnte ich mir vorstellen. Für mich, während ich die Serie schaue, ich finde ihn als Charakter, seine Handlungen am schwierigsten von allen tatsächlich nachzuvollziehen. Ich weiß nicht genau, was er will, weiß nicht genau, warum er so handelt, wie er handelt, warum er auch jetzt im Council wieder diese Idee unbedingt reinbringen will und sagt so, wir machen das jetzt so. Und ich, also ist für mich irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, ich durchschaue diesen Charakter nicht. Ich durchschaue nicht, was seine Motive aktuell sind.
Ich kann dir da auch aus den Büchern ehrlich gesagt nicht helfen. Also aus Erinnerungslosigkeit oder weil der da gar nicht so viel näher beleuchtet wird. Ich glaube einfach so, die wichtigsten Charakterzüge von ihm sind, er kommt eigentlich aus der Gosse, hat sich hochgearbeitet. Rhaenyra hat den abserviert und das steckt noch in dem drin und der ist Anti-Rhaenyra. Und der ist halt einfach ein Kämpfer und kein Denker. Und deshalb heißt es bei dem, als darum geht, was soll man jetzt machen, das Einzige, was er weiß, ist schnell handeln. Mehr Strategie hat er eigentlich nicht.
Das ist, so interpretiere ich das auch im Wesentlichen, dass er halt einfach diesen politischen Dimensionen nicht gewachsen ist, dass er nur Gewalt kennt und dass sein Weg war, wie er zu der Position gekommen ist und jetzt versucht er damit auch alles zu lösen.
Aber ich bin voll deiner Meinung, ich finde ihn nicht sehr nachvollziehbar und absolut dünn als Charakter. Also ja, ich mag ihn weiterhin nicht.
Ja. Dünn trifft es gut, genau. Es fehlt irgendwie manchmal das Futter, so gefühlt. Aber vielleicht ist das eben auch der Charakter, ne? Also der hat vielleicht einfach nicht den Tiefgang, den die anderen Charaktere halt haben.
Genau, so interpretiere ich das. Dass halt, da darfst du nicht zu tief versuchen zu tauchen. Da ist sehr leichte Gewässer bei Kristen Kroll.
Da darfst du keinen Körper reinmachen. Ja, und man sieht aber kurz vorher auch noch, wie die neuen Wappen, die Drachen auf grünem Grund aufgehangen werden. Und als Christenkraut reingeht, nimmt er sich wieder eine von diesen coolen Kugeln aus diesem Ding in der Mitte und legt die vor sich hin.
Und er hat die Kette von Tyrion.
Ja, die Handkette. Diese,
die Handkette, genau.
Ja. Die hat er auch auf, ja. Auf. Genau, da geht es dann auf jeden Fall auch um das Haus Bracken und um den Kampf, der da ausgebrochen ist. Und da fand ich interessant Tyland Lannister, einer, wo man eigentlich die Lannisters immer als so die Deppen abstempelt, der sagt was Schlaues und sagt, ja, es war zwar jetzt ein Sieg für das Haus von unserer Seite, aber man kann das eigentlich nicht als Sieg sehen. Das hat mich sehr überrascht, dieser doch weise Satz.
Ja, aber die werden wahrscheinlich einfach gehört haben, wie viele Leute da auf beiden Seiten gestorben sind und so, ja gut, das war jetzt eher so ein Unentschieden. Das, Ich muss sagen, diese Ratssitzungen entwickeln sich einfach zu dem Highlight der Serie für mich. Also, weil da ist immer so viele, wie wir beim letzten Mal schon gesagt haben, da sind immer so viele Charaktere, die gegeneinander gerichtet sind, so viele Subebenen immer da drin, die handeln das richtig gut und es macht immer richtig Spaß, bei diesen Ratssitzungen dabei zu sein.
Ich muss sagen, ich fand auch super interessant diesen Dynamikwechsel in dieser Ratssitzung, wo jetzt Otto Hightower nicht mehr mit dabei ist.
Ja.
Und man hat auf einmal das Gefühl, so, also es kam so rüber, als wäre auf einmal direkt Chaos.
Ja.
So, er ist nicht mehr da und direkt ist diese Sitzung komplett chaotisch. Und jeder ist der Meinung, ah, jetzt zählt meine Meinung mehr, jetzt muss ich aber sagen, was ich denke. Und nee, wir machen es so und nee, wir machen es so. Und wirklich, als wäre er so diese beruhigende Instanz vorher gewesen, die dann so immer, jeder darf mal was sagen und dann sagt er das Gescheite. Die Conclusio, die macht er dann. Und jetzt ist halt das Problem, er ist weg. Also kommt halt Christian und sagt Conclusio, ja, dann kämpfe ich halt. Das ist alles Unsinn, dann reite ich halt jetzt los. Ich habe das Überraschungsmoment auf meiner Seite. Da reichen drei Reiter.
Es gibt auch diese kurze Pause, ne? Also jemand fragt so, was tun wir nun? Und dann gibt es so eine halbe, das ist nur eine halbe Sekunde oder sowas, und alle gucken Cole an. Und Cole guckt zurück und sagt nichts. Und alle so, ja gut, du bist die Hand des Königs. Mach mal den ersten Aufschlag. Und dann können wir damit arbeiten. Und daraufhin bricht dieses Chaos aus. Also,
ja. Und in dem Chaos sagt Alicent dann ja auch irgendwann was und stellt das so als offene Frage so ein bisschen in den Raum. Und Christian Kraut bügelt das einfach weg und sagt, ja, was sagt der König? Wie findest du denn meinen Plan? Mhm. Also finde ich jetzt auch spannend, wie die beiden, sag ich mal, die ja eigentlich eine Beziehung haben, in der politischen Ebene dann nicht eins sind, sag ich mal.
Ja, das fand ich generell in der Folge, dass man das Gefühl hat, dass auf alles andere bei den beiden einfach nicht gut passt. Also die verstehen sich so im Schlafzimmer, aber wenn die sich auf dem Gang begegnen, dann ist es eher, weiß ich nicht, dann überdenken die das nochmal so gefühlt jedes Mal. Und ich so, das ist jetzt nicht so das beste Match in Heaven.
Ja.
Und zu Recht auch. Denn die sind einfach grundlegend unterschiedlich, auch weil halt Alicent die Tochter von Otto ist. Ne? Und natürlich da andere Vorgehensweisen hat als Kristen.
Ja, aber ansonsten merkt man, finde ich, wieder dasselbe Prinzip, was sich auch jetzt in den Folgen davor schon angedeutet hat. Die jungen Wilden, die wollen halt Krieg, die wollen halt in die Schlacht ziehen. Und die anderen überlegen halt schon noch, okay, wen können wir mit einbeziehen? Dann gibt es eben Diskussionen um das Haus Tully, was dann später noch mal von der schwarzen Seite auch aufgegriffen wird sozusagen. Aber am Ende setzen sich halt in dem Fall jetzt die jungen Wilden durch, weil die eben dann gerade in der Mehrheit am längeren Hebel sitzen. Ne? Also sind halt König, Hand des Königs und Bruder. Und das sind dann halt die drei, also zusammen mit Aemond, der dann eben auch noch sagt, ja, er ist auch der Meinung. Das hat man ja vorher schon gesehen, dass die da gemeinsam auch diese Pläne schmieden, aktiv zu werden. Und die setzen sich dann zumindest in der Hinsicht durch.
Da entwickelt sich vielleicht auch so eine eigene politische Allianz zwischen Aemond und Kristen, ne? Also die sind ja quasi jetzt in dem Rat sehr mächtig geworden dadurch, dass Otto nicht mehr da ist und Kristen die Hand geworden ist. Und Aemond unterstützt den Plan von Kristen. Man könnte schon vermuten, dass die beiden sich vorher abgesprochen haben oder sowas und dann sagen, okay, wir machen das so und so. Obwohl, einmal sagt Aemond, er will mitfliegen, ne? Und dann sagt Kristen, nee, du bleibst hier, weil Vhagar muss King's Landing beschützen. Mhm. Aber haben sie vielleicht doch nicht abgesprochen.
Also, zumindest vielleicht nicht alles.
Aber ja. Vom Grundgedanken her, sie haben ja vorher auch gemeinsam die Pläne schon geschmiedet. Wo Otto Hightower reinkommt und sagt, was macht ihr denn hier eigentlich für einen Quark? Und dann merkt man, finde ich, schon, dass sich das da fortsetzt, dass sie schon die ähnliche Grundidee haben. Ja. Und dann, ja, geht's halt mehr um Feinheiten. Greife ich jetzt mit meinem Drachen schon an oder noch nicht, aber sie sind sich, glaube ich, schon beide einig, dass Angriff der richtige Weg ist.
Ja. Obwohl ich bei den beiden irgendwie immer das Gefühl habe, die schmieden keine Pläne, die töpfern das maximal oder sowas.
Ja.
Da sehe ich nicht so viel. Sehr gut. Wir hüpfen auf jeden Fall nach Drachenstein.
Gib mir noch einen Moment. Es gibt nämlich einen Satz noch, den ich schön fand in dem Rat. Und der irgendwie Aegon nochmal schön beleuchtet, wo er sagt, ich bin genauso furchteinflößend wie die anderen. Und den Satz, den fand ich irgendwie vom Schauspieler gut gesprochen und gut inszeniert, weil es zeigt die Unsicherheit von Aegon. Dass er das nochmal sagen muss, dass er sagte, ich habe auch einen Drachen, ich kann auch kämpfen. Das zeigt nochmal, wird später auch nochmal aufgegriffen, das zeigt nochmal, dass er sich nicht so sicher zu sein scheint dabei, ob das wirklich so ist. Und den Moment fand ich gut. Wollte ich nur.
Nee, es ist ein guter Moment. Und stimmt, kommen wir später nämlich genau nochmal drauf. Dann hüpfen wir aber nach Drachenstein, wenn Marcel keine Einwände mehr hat.
Nein.
Und entgegen deiner Vermutung.
Ja, stimmt. Ja.
Mysteria oder der weiße Wurm spielt noch eine Rolle. Habe ich es aber nicht ganz kommen sehen. Und sie ist auf jeden Fall jetzt bei Rhaenyra.
Ja. Ich habe auch, als sie ins Bild kam, musste ich denken, shit.
Wenn nicht gewettet.
Gastro war auf jeden Fall daneben. Ja. Ja, fand ich eine coole Szene. Und irgendwie auch eine Parallele, quasi, dass sie jetzt quasi die Flüsterin, die Meister der Flüsterin für Rhaenyra wird. Mhm. Und später haben wir die Szene, dass Larys der Flüsterer für Aegon wird. Also eine interessante Gegenüberstellung. Und schöner Hintergrund auch mit Seasmoke da.
Ja, man hat auch das Gefühl, finde ich, durch die Szene, dass sie das auch in dem Fall nicht als doppeltes Spiel unbedingt meint. Also man weiß es natürlich dann auf Dauer nie. Aber in dem Moment wirkt es erstmal so, auch wie sie es halt erklärt, im Sinne von, dass Rhaenyra halt quasi die erste Königin ist, von der sie eben Gnade erlebt hat, ja, und dass sie sich das eben auch für das Volk in King's Landing wünschen würde und erhoffen würde und deswegen auf ihrer Seite ist.
Genau, da finde ich, sieht man wieder die großen Parallelen zu Varys. Sie ist die Meister der Flüsterin für das Volk an sich. Also sie dient dem Volk, sie dient nicht irgendwelchen Königinnen und Königen, sondern wählt dann, sag ich mal, die Barmherzigste aus und versucht, sag ich mal, das Beste fürs Volk rauszuholen, weil die halt Hintergrundgeschichte in Flohloch, oder? Meine ich zumindest hat. Oder zumindest kommt sie auch aus der Gosse und weiß, was da für ein Schrecken herrscht. Und du hast richtig gesagt, Seasmoke oder Seerauch, den sieht man nochmal im Hintergrund und es wird nochmal angesprochen, dass der rastlos und einsam ist. Also mehr Foreshadowing
gibt es nicht. Foreshadowing, ja, ne? Seasmoke scheint noch wichtig zu werden. Ne?
Ja. Rhaena kommt dazu. Hatten wir vorletzte Folge sehr viele Probleme mit Rhaena und Baylor.
Und es war in der zweiten Folge, und zwar alles Baylor.
Es war alles Baylor, da hatten wir recht, und Rhaena kann man komplett klar erkennen.
Weil die Dreadlocks hat.
Ich musste aber auch mal ganz kurz mit dazu sagen, also eine Familie und Namen, aber wirklich, man macht es den Zuschauern auch nicht leicht, wenn man die Charaktere Rhaena, Rhaenyra und Rhaenys nennt. Also es ist schon auch ein bisschen fordernd, dem noch folgen zu können im Familienstammbaum. Aber wir sehen Rhaena an. Und die soll, ich kann ja kurz erzählen, worum es in der Szene nochmal ging. Die soll eben die Jungs sozusagen, also die Thronfolger auf der schwarzen Seite, soll sie eben in Sicherheit bringen und sich um die kümmern. Und Bela soll aber bleiben, weil, ja, die hat eben einen kampffähigen, ausgewachsenen Drachen mit dabei. Und deswegen ist Rhaenyra mit der Entscheidung, auch zumindest zu dem Zeitpunkt, sehr unzufrieden.
Ja, nachvollziehbar. Nachvollziehbar. Interessant auch, dass quasi jetzt Rhaenyra in der Position ist, einer, es ist nur eine Stieftochter, aber ihrer Stieftochter quasi zu sagen, du kannst nicht kämpfen, du musst quasi mich als Mutter ersetzen. Du musst quasi die klassische Mutterrolle einnehmen und deine Schwester bleibt aber hier und kämpft, weil sie einen Drachen hat. Obwohl sie selber in ihrer Jugend
kämpfen wollte.
Immer. Also es ist ja diese typische, alles dreht sich im Kreis so und alles wiederholt sich.
Aber sie geht genau mit diesem Wissen ja ins Gespräch rein und versucht genau das schon so rüberzubringen. Es landet nur einfach nicht.
Nee, aber das finde ich immer so genial quasi, dass du anhand dem Charakter zeigst, so kann es gehen, wenn die Situation sich so verändert. Also schon clever.
Gut. Der nächste Charakter mit AE, Daemon. Daemon fliegt auf Caraxes nach Harrenhal.
War meine Lieblingsszene, muss ich sagen.
Das hatte was, ich habe es nie gezockt, aber Dark Souls und sowas stelle ich mir immer genauso vor, wie der durch die Gänge da geht. Oder wenn ich so Bilder gesehen habe.
Ja, stellst du dir richtig vor, auf jeden Fall.
Okay,
ja. Ich habe es auch gezockt und das hat auf jeden Fall genau dieses Feeling. Ja. Ich muss auch sagen, ich fand die Rüstung, sah da in diesem schimmerigen Mondlicht mit dem Regen, das sah einfach richtig nice aus. Also hat mir von der Inszenierung her mega gut gefallen.
Ja, auch. Ach, schon die Ankunft in Heimer, wie er da diese zerflossenen Türme da, die siehst du im Schatten und der fliegt da drüber mit Caraxes im Regen und sowas. Und das ist einfach, war der Shit, ey. Das hat mir richtig gut gefallen. Also, es war ein bisschen Matsch mit den Fledermäusen noch und so weiter. Aber es war schon sehr atmosphärisch. Oder? Hat schon sehr viel Spaß gemacht.
Ja, aber insgesamt, die spielen sehr oft mit Regen. Also, wenn schlechte Laune erzeugt werden soll, Regen.
Aber es führt Harrenhal auch wieder so als Location wieder so super ein. Diesen verfluchten, mystischen Ort irgendwie. Und man direkt den Vibe von diesem Schloss kriegt man da perfekt präsentiert, dass man nicht das Gefühl hat, dass da quasi, weiß ich nicht, Kerzenschein und Tanzen angesagt ist, sondern dass das Schloss immer mit so tieferen, magischen Dingen zu tun hat und einfach dieser düstere Ort ist.
Ich meine, es wirkt ja auch da schon mehr wie eine Schlossruine, wenn man mal ehrlich ist. Also, es gibt noch ein paar intakte Räume offensichtlich, wie wir dann später sehen. Ja. Aber es ist ja wirklich absolut heruntergekommen eigentlich. Mhm. Und
man sieht auch diesen heruntergekommenen Thronsaal, wo Jaehaerys gesagt hat, Viserys soll mein Nachfolger sein. Ganz kurz guckt Daemon da einmal so über so eine Brüstung und da sieht man den und der ist auch komplett, einfach dem Regen ausgesetzt, kein Dach mehr.
Das war die erste Szene, ne, von House of the Dragon. Glaube ich, das große Konzil von Harrenhal, wo Jaehaerys gesagt hat, Viserys wird mein Nachfolger und nicht Rhaenys.
Kann sein, dass das die erste war.
Ja, ich glaube schon.
Du wolltest aber doch was ergänzen, Marshall.
Ja, aber das ist so schön, wenn sich daraus so kleine Kreise immer wieder irgendwie schließen oder wiederfinden. Nee, aber ich wollte sagen, ich fand es dann auch so schön, wie er da halt erstmal ankommt und ja auch denkt, okay, ja, ich werde jetzt hier irgendwie entsprechend empfangen oder ne, hier stellt sich mir jetzt auch jemand entgegen und dann kommt so ein Soldat, eine Wache, die kloppt da kurz um und dann ist so, okay, das war's. Ja. Harrenhal ist mein.
Mehr Wachen als im Roten Bergfried.
Ja, das ist richtig. Stimmt. Das ist tatsächlich wahr, ja. Wirkt jetzt auch nicht wie die besttrainierteste Wache, muss ich sagen. Hat sich doch relativ leicht ausschalten lassen. Aber ja, war auf jeden Fall auch herrliche Szene, wie er einfach da in diesen Saal reinstürmt und sagt, so hier, ich claime das. Und dann die nur so, okay.
Entschuldigung. Ja, aber wirkt so richtig, er hat sich das anders vorgestellt. Sehr viel heroischer und dramatischer. Und dann kommt er einfach rein und so, wir sehen, dass du das claimst.
Du hast einen Drachen, wir haben hier eine Ruine. Also, ja, komm,
wir haben noch ein bisschen vom Reh über. Willst du was?
Ja.
Ja, fand ich aber super. Also generell fand ich die Szene irgendwie fast schon lustig. Irgendwie, weil das so dieser Antipunkt ist gegen den Charakter von Daemon.
Mhm.
Daemon will kämpfen und Daemon will schlachten und Daemon will auf Drachen irgendwelche Sachen in Brand setzen. Und dann kommt er da rein und die bieten ihm was zu essen an und sagen so, ja, warum hast du das alles? Ach so, wegen diesem Ton. Ja,
okay, ja.
Alles klar. Also, ja, okay, ja.
Na gut, euer Gnaden.
Ich muss sagen, das Gespräch fand ich dann aber doch auch interessant. Also es hatte, ich habe mir jetzt so zwei Sachen rausgeschrieben. Einmal sagt er einmal so, ja, and if you are successful, und dann so, when you are successful. Ja, das fand ich schon ziemlich herrlich. Und was natürlich auch sehr hervorgehoben wird, ist dieses mit my prince und your grace. Mhm. So, weil er ist natürlich ja eigentlich der Prinz an sich. Und möchte aber dann, fordert dann mit Your Grace angesprochen zu werden. Und was da, finde ich, nochmal schon, ja, so ein bisschen hervorkommt, ist eben auch der Konflikt mit Rhaenyra, ne? Und ob er sie eben wirklich als Königin akzeptiert oder eben nicht. Oder ob er das dann alles eigentlich doch nur macht, um vielleicht selber König zu werden. Deutet auf jeden Fall sehr stark darauf hin in der Szene.
Ja, man weiß auch nicht, ob das wieder seine üblichen Shenanigans sind. So, das macht er jetzt eine Szene lang und dann gefühlt, ja komm, so wie er damals
die Krone aufhatte und so. Ja.
Exakt. Genau das gleiche Gefühl war das so. Ich swagger mit der Krone in den Thronsaal rein und dann, ja komm, hier ist aber deine, ist okay.
Einfach ein bisschen provozieren.
Ja, einfach nur ein bisschen anderen Leuten auf den Sack gehen.
Ja. Ich fand aber nochmal cool, es wird ja auch, das ist ja sozusagen Harrenhal von Haus Kraft. Und Daemon stellt ja, sag ich mal, diese Loyalität in Frage aufgrund von Laris Kraft, also Klumpfus Kraft. Und da sagt auch Simon Kraft, ja, ganz ehrlich, hier ist alles nass und regnet immer und trotzdem sind in einem Feuer Harwin und Lionel umgekommen. Ich glaube, und dem ist schon mal klar, dass das Laris Kraft war und demnach fand ich diese Szene schon relativ herrlich, wie der es so angespielt hat, dass die überhaupt keine positiven Empfindungen entgegen Laris Kraft oder den Grünen haben.
Ja. Ich finde, ich weiß nicht, wie es euch ging, ich habe dann auch direkt so gedacht, so ja, also will auch gar nicht wissen, also man sieht ja, was Laris Strong gerade mit Alicent abzieht, mit den Füßen und so weiter aus Staffel 1. Wer weiß, was er früher in seinem Haus gemacht hat. Also der wird ja früher schon so komisch gewesen sein. Who knows? Also, hatte vielleicht da schon keine Freunde.
Man sieht übrigens in einem ganz kurzen Shot noch eine Frau. Eine Amme, die später nochmal in der Folge wichtig wird.
Die du schon teasern wolltest letztes Mal, ne?
Die ich schon teasern wollte und dieses Mal gleich irgendwann teasern darf, glaube ich. Mhm. Also zumindest bin ich mir jetzt sicher, dass sie es ist. Genau, und sonst wird insgesamt nochmal ganz kurz angesprochen, wie die Flusslande uneins sind und Lord Tully sozusagen der Schlüssel dafür wäre, die so ein bisschen zu vereinigen. Aber der ist alt und...
Und da kommt das, was ich eben meinte, dass Daemon fragt dann irgendwie so, ja, warum bekämpfen sich die Blackwoods und die Bracken eigentlich? Und da sagt Simon so sehr, Moment, ich habe es mir rausgeschrieben, tatsächlich.
Ist in Vergessenheit.
Sin begets Sin. Also es ist einfach so, ach so, da hat sich irgendwas aufeinander aufgebaut, niemand weiß mehr genau, was gestartet hat. Und das ist genau das, was quasi gerade passiert zwischen den Grünen und den Schwarzen.
So. Und die Grünen marschieren los in Königsmund.
Also erstmal, Christian Cole Crowd hat einen neuen Haarschnitt.
Ja, das sagt er. Auch
ja, stimmt, das hat man länger darüber diskutiert.
Ja, weiß ich nicht. Also, hab auch gedacht, okay, er zieht in den Krieg, erstmal zum Friseur. Ja. Das war so ein bisschen der Vibe.
Wir können auch nächstes Mal, wie die das bei den Oscars immer machen, wo die immer stundenlang die Kleider und sowas analysieren, machen wir jetzt das auch für Hottie.
Ganz ehrlich, hätte ich richtig Spaß dran. Weil ich liebe das Kostümdesign von dieser Serie. Ja. Und
Der Hottie Fashion Talk.
Ja, ja. Also ich glaube, dass, auch wenn wir keine Ahnung von Fashion haben, könnte das trotzdem sehr viel Spaß machen. Weil zum Beispiel das Pferd von Gawain Hightower war es, glaube ich, oder sowas, hatte eine richtig krasse Pferderüstung.
Das stimmt, ja. Das ist mir auch aufgefallen. Ja. Ich habe auch kurz überlegt, ob er deswegen den Haarschnitt hat, damit das beim Reiten und so mit dem Helm und so vielleicht weniger stört. Als wenn du da so eine Matte auf dem Kopf hast die ganze Zeit.
Oder der hat den Helm aufgezogen und dann geschnitten. Die erste Form des Topfschnittes. Helmschnitt.
Ja, Gawain.
Genau, der ist damit für die deutschen Leute unter uns oder die es auf Deutsch gucken, Sir Gavin heißt er.
Gavin?
Also G-A-V-A-N. Gavin. Oder Gavan. Sir Gavan, glaube ich, vielleicht auch.
Da haben sie wirklich den Namen komplett verändert, ne?
Ja, Gawain, also er wird G-W-A-Y angeschrieben im Englischen.
Ja.
Ist auf jeden Fall so, also ist der Bruder von Alicent, der eigentlich in Alsace, glaube ich, sitzt, ne? Hm. Und ist so ein bisschen so ein leicht arroganter, herablassender Ritter. Du hast ja, ne, was wir vorhin schon mal mit Christen Kraut angesprochen haben, der behandelt den so ein bisschen von oben herab.
An wen hat er euch erinnert?
Aus Game of Thrones?
Ja.
Oh, habe ich nicht drüber nachgedacht. Jetzt möchte ich aber raten.
Einfach vom Verhalten oder von der
Vom Charakter her, vom Typ her.
Ne? Meinst du Jamie?
Ich finde so in Staffel 1 Jamie.
Junger Jamie vielleicht.
So mit diesem herablassenden, keine Ahnung, du bist ein Dornischer, keine Ahnung, was willst du von mir? So, ich finde, da hatte starke Jamie-Vibes aus der ersten Staffel von Game of Thrones. Aber gut. Schwester von dem Love Interest und so weiter, keine Ahnung.
Ja.
Nee, Bruder. Ach, egal. Schwester, Bruder.
Das ist alles durcheinander hier.
Ja. Also er hat auf jeden Fall keinen Hehl von seinem aus seiner Haltung gemacht.
Mhm. Ich weiß auch, da muss ich selbst gestehen, er sagt dann irgendwie, als sie dann losreiten, irgendwie sehr, ich habe nie etwas dagegen, mit einem Dornischen in den Krieg zu ziehen. Und ich glaube, er hat es so gemeint, dass normalerweise die Hightowers halt gegen die Dornischen kämpfen und halt die gegeneinander in den Krieg ziehen. Und da bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob das der Subtext davon war, weil es wirkte wie ein Jab. Also es wirkte wie, da drücke ich dir nochmal ein hier so.
Ja, das stimmt.
Und ich glaube, die sind eigentlich verfeindet, so die Dornischen und die Hightowers. Weil rein von der Geografie her hast du, glaube ich, Old Town, Alsace, relativ nah an der Grenze zu Dorne.
Ist sozusagen genauso südlich wie die restliche Dorne. Ne? Also gehört ja zu weiter Alsace, aber es ist so weit unten, wo sonst komplett Dorne ist.
Genau.
Ich glaub, jetzt musst du eine Karte einblenden.
Ja, ich glaube südlicher von ist Dorne, aber ja.
Aber ja. Östlich.
Echt? Ich hätte gesagt so südöstlich.
So. Schauen wir nachher, bevor wir hier.
Ich glaube südöstlich.
Okay, die Wetten wurden gesetzt. Ich erhöhe. Aber wir sehen noch ganz kurz so ein Gespräch von Christenkraut. Oh Gott, dieser Name. Und Alicent. Mhm. Die finde ich, das wirkt wieder komplett unangenehm. Also.
Ja. Komplett, ja.
Ganz weird.
Ja, wie wir eben gesagt haben, ne, wenn die sich nicht gerade im Bett treffen, dann ist immer, weiß ich nicht. Ist nicht so geil dann.
Ach ja. Wollen wir nach Drachenstein hüpfen?
Ja, mach, let's do it.
Der Schwarze Rat, Niklas, wieder eine Ratszene, wieder eine deiner Lieblingsszenen.
Ja, und die fand ich auch fantastisch tatsächlich. Also ich bin ja schon parallel die Karte eröffnet tatsächlich.
Ja, ich sehe es.
der Schwarze Rat, die Szene fand ich super interessant, weil die so ein bisschen aufmucken gegen Rhaenyra.
Also, die ganzen Männer.
Genau. Du hast so das Gefühl, dass so, ja, jetzt Kindchen, jetzt kannst du dich mal in Sicherheit bringen, wir regeln das jetzt. Und fantastisches Spiel da von Emma Darcy, weil sie diese Unsicherheit oder dieses nicht diese starke Hand nicht zeigt, die sie ja durchaus kann, aber in der Situation gerade nicht parat hat. Und wie dann direkt die Wespen quasi da draufstürzen und versuchen, ihre eigene Agenda durchzupushen. Und dann ist Rhaenys halt so wichtig, die ihr zur Seite steht. Deswegen eine starke Szene.
Die sogar nur da steht und guckt, gar nicht sich einmischt, ne?
Aber am Ende sagt sie ja noch mal ein paar
genau.
Worte dazu, ja.
Vollkommen richtig,
also, ja. Also Tobi, ich glaube, also das Old Town.
Aber Dorne geht bis hier oben. Also das Ganze ist ja hier Dorne. Aber
ja, aber guck mal, das ist ja wohl südöstlich hier. Also das ist ja wohl.
Ja, aber es ist mehr östlich als südlich.
Nee, ich finde, das ist südöstlich. Ja.
Okay, schreibt es uns in die Kommentare, bitte.
Ja, aber du hast schon recht, in meinem Kopf war es noch weiter südlich. Aber es ist südöstlich. Naja, gut.
Ja, okay. Wir lassen das jetzt so stehen und du kriegst erstmal also, deinen halben Punkt.
Man muss sich ja über fiktive Länder streiten.
Also. Ja, also wir können gerne noch ein paar Sub-Channels aufmachen. Einmal die Hot Day Fashion Week. Ja. Dann machen wir die Hot Day Geografie-Stunde. Genau.
Genau. Stadtland Fluss Hot Day.
Stadtland Fluss, genau. Nenne Länder, die südöstlich von Dorne liegen.
Ja.
Gut. Ja, so. Überlegen wir uns alles mal.
Ich habe ein bisschen alles über den Haufen geworfen.
Aber ja. Ich versuche uns kurz zurückzuführen. Ja. Die ganzen Männer wollen ja sozusagen Angriff, Präventivschlag, jetzt müssen wir zuschlagen, der Krieg hat begonnen. Und Rhaenyra hat, sag ich mal, ja, bleibt ja so ein bisschen locker und sagt es nicht so richtig, beziehungsweise sagt den schlauen Satz, sie möchte erstmal drüber nachdenken und ist besonnen. Und dann hat's, genau, und das alles sozusagen, nachdem Daemon weg ist. Also da merkt man jetzt auch wieder, Daemon, ihre alte Support-Person, auch wenn die nicht auf der gleichen Seite war, aber die war ja so ein bisschen Rückhaltfigur, springt jetzt über zu Rhaenys, wo er weg ist. Das hast du ja vorhin ganz am Anfang mal angesprochen. Und genau, was ist der gute Tipp, den Rhaenys am Ende noch sagt?
Das kann der Niklas gleich gerne sagen, weil das weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber was ich sagen wollte zu Rhaenyra, ist nämlich, dass sie das ja auch nicht alles so super entspannt einfach nur wahrnimmt und sagt, ja, ich denke da drüber nach, das sagt sie zwar auch, aber sie sagt ja schon auch, okay, das wäre quasi ja fast schon Verrat, ne, wenn man das jetzt so weiter auslegen würde. Und gut, dass ihr jetzt vielleicht innehaltet und nicht weiterredet. Mhm. Also sie macht schon auch klar, dass sie das erstens durchschaut und nicht so dumm ist, sich da irgendwie einlullen zu lassen. Und zweitens, da auch eine ganz klare Haltung dazu hat, wenn sie ihr so etwas da reinreden. Also von daher, finde ich, zeigt sie da schon auch von sich aus eine gewisse Stärke. Auch wenn das vielleicht eben, ja, aufgrund der Tatsache, dass jetzt Daemon nicht da ist und so und sie da ein bisschen alleine auf der Fläche steht, bis auf Rhaenys, vielleicht nicht ganz so stark wirkt. Aber ich finde, da für ihre Position, die sie in dem Moment hat, bringt sie das eigentlich noch ganz ordentlich rüber.
Jetzt unterstützt auch noch, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, noch mal so ein bisschen auch, die Lords hatten offensichtlich für die, war es wichtig, dass Daemon da war, ne? Dass sie quasi noch ihn zur Seite hat als quasi König, an den sie sich irgendwie orientieren können, dass sie sich selber erzählen können, so ja, okay, sie hat immerhin Daemon dabei, jetzt wo der weg ist, mucken die auf einmal auf, da brauchten die offensichtlich noch einen Dämpfer.
Und die haben sich wahrscheinlich früher nicht so getraut aufzumucken, wo Daemon da war, weil der ja doch schon so eine sehr präsente Person ist.
Ja. Und das, was Marcel vergessen hat und was Tobi wahrscheinlich ansprechen wollte, ist, dass ich eben schon mal erwähnt habe, nämlich, dass Rhaenys halt auf Jaehaerys verweist, den König, dass der halt nicht wie Aegon der Eroberer mit Feuer und Blut regiert hat, sondern primär mit Diplomatie und ruhiger Hand. Und dass das auch ein sehr guter Weg sein kann, weil Jaehaerys der beliebteste und, je nachdem, wie man es auslegt, erfolgreichste Herrscher der Targaryens war.
Genau, und da sagt die sozusagen nochmal als Ratschlag an den Schwarzen Rat, dass sie sich ein bisschen zurückhalten sollten.
Was auch interessant ist, weil das sind alles so kleine Lords eigentlich, ne? Das sind jetzt nicht so die großen, weißt du, das sind keine Lannisters oder keine Starks oder keine Hohen Turms, Hightowers, sondern das sind halt diese kleinen Lords da rund um King's Landing, wie heißt denn die? Königslande?
In den Königslanden, ja.
Es ist interessant, dass die sich überhaupt trauen aufzumucken, weil die sind eigentlich, haben die nicht so viel zu sagen. Aber gut.
Ja, aber die haben alle und, sag ich mal, ja auch Angst um ihre Häuser und um ihre Burgen.
Stimmt. Was auch später nochmal aufgegriffen wird. Also,
ja.
Hast recht. Corlys und Rhaenys?
Genau.
Ja, habe ich gar nicht so viel zu. Also es ist nochmal diese Thematik des Erben von Driftmark, die wir bei der letzten Folge schon angesprochen haben. Dass Corlys da mittlerweile ein bisschen anders drüber denkt, noch nicht komplett sich neuen Wegen offen gegenüber zeigt. Also als dann Rhaenyra ins Spiel bringt, ist ja dann doch immer noch ein bisschen leistet Widerstand. Hat ja auch ein gutes Argument, dass sie sich mit Seefahrt nicht auskennt. Aber Rhaenyra sagt dann zu Recht, ja, der sechsjährige Joffrey auch nicht. Also Fand ich eine gute Szene und verstärkt nochmal diese Beziehung zwischen Rhaenys und Corlys, die offensichtlich auf Partnerschaft beruht und nicht wie so viele andere Beziehungen darauf, wer gerade die Macht in der Hand hat.
Das stimmt. Ich würde sagen, es wirkt auch eigentlich durchgehend. Immer wenn man die Szene mit den beiden sieht, wirkt das wie die mit Abstand gesündeste Partnerschaft, die ich da jemals gesehen habe. Und das merkt man eben an ihren Gesprächen, die halt wirklich immer so gefühlt wirklich auf Augenhöhe einfach stattfinden.
Mhm. Müsste man eine Wette eingehen und würde jetzt, sag ich mal, unabhängig von irgendwelchen Toten oder Morden gehen, würde ich sagen, dass die Beziehung die am längsten halten würde. Zwischen den beiden. Also ich finde, die wirken so richtig vertraut und ja, das sehe ich sonst wirklich selten, wie du gerade meinst. Genau, dann Raina, um die es gerade ging, die wird losgeschickt, das hatte Marcel eben schon berichtet, die soll, sag ich mal, das Vermächtnis von Team Schwarz schützen und ich glaube nach Pentos wollten soll die los, ne? Ich glaube über
zuerst,
die...
Genau, zuerst ins Tal von Arryn.
Ja. Also über das Grüne Tal und dann auf jeden Fall Richtung Essos. Und es sind 4 Dracheneier dabei.
Ich wollte gerade einen super Witz machen. Ja.
Die habe ich jetzt versaut?
Nö, nicht ganz, aber es kommt jetzt auf jeden Fall nicht mehr so gut. Aber egal, das hat mich noch nie gestoppt. Ich finde, Rhaenyra hat da sehr viele Eier in einen Korb gelegt.
Wow.
weil man muss sagen, auf diesem Schiff, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ja, sind nicht nur ihre 3 Söhne, sondern auch 2 Drachen und 4 Dracheneier und Rhaenyra.
Mhm.
Also, sehr viele Eier in diesem Korb vom schwarzen Rad.
Ja gut, aber ich sag mal, sie sagt ja auch, das ist quasi der absolute Backup-Plan, wenn da alles vor die Hunde gehen sollte in Dragonstone, dass sie dann wirklich auch, ich sag mal, noch genug Kraft haben, wieder was aufzubauen. Also dann muss man denen ja auch ein bisschen was mitgeben. Ja. Wenn man da jetzt sagt, okay, ich schicke jetzt da eine Person weg und die hat einen Drachen, ja gut, dann ist das jetzt nicht so viel, was dann da neu aufgebaut werden könnte. Aber ich finde, so wie sie es dann eben ja, weitergibt, dann versteht man auch, okay, das ist ein solider Backup-Plan. Auch wenn natürlich die Überfahrt risky ist, das sehe ich. Aber an sich ist das dann wirklich ein gutes Backup. Und es stimmt dann auch Rhaenyra natürlich sehr viel milder, weil sie dann auch wahrnimmt, welche Verantwortung ihr da eigentlich tatsächlich übertragen wird. Und sie eben nicht nur einfach als kleines Mädchen weggeschickt wird, sondern ihr eben wirklich, ja, gegebenenfalls sogar die Zukunft dieses Hauses quasi komplett anvertraut wird.
Ja, und das nimmt sie dann auch an. Also da, finde ich, merkt man diesen Switch von ihr. Und auch als sie nachher Baylor, also ihre Schwester, umarmt, merkst du so, ja, okay, die Wogen sind etwas geglättet.
Aber Tobi, sag mir noch mal, warum das 4 Eier sind.
Und nicht 3? Weiß ich nicht. Also schade. Man kann ja jetzt nur mutmaßen, dass das vielleicht, dass 3 dieser 4 Eier später die Eier sind, die Daenerys hat. Weil die sind dann irgendwie erst vielleicht nach Pentos gekommen, dann hieß es zwar, dass die irgendwann aus Ashai sind, aber weiß man ja gar nicht, ob das stimmt und da liegen ja irgendwie 100 Jahre zwischen. Also es könnten 3 dieser 4 Eier könnten von Daenerys sein. Warum ist dann ein viertes dabei? Verkauft worden, das können ja viele andere Wege nehmen.
Also meine Theorie ist, dass es von den beiden jungen Kindern, die sie zusammen mit Daemon hat, die ja auch wieder Viserys und, wie heißt das? Die haben ja auch wieder die gleichen Namen.
Yeah.
Aber ich glaube, das ist ein Ei von einem von denen. Also, das später vielleicht noch. Die Targaryens haben ja diese Tradition, dass sie ihren Kindern ein Ei mit in die Wiege legen. Und ich glaube, eins von diesen jungen Kindern von Daemon und Rhaenyra zusammen ist eins von diesen Eiern tatsächlich, das noch nicht geschlüpft ist.
Das kann natürlich sein, dass eins von
denen. Weil die haben 2 Drachen dabei und ich glaube, ein Drache ist von Joffrey. Das dritte Kind von Rhaenyra.
Heißt die nicht so, die 3?
Jetzt hast du mich aus der Bahn geworfen, was?
Ich wollte die 3 Kinder nennen. Also Joffrey, genau, Gottfried. Und dann, ich glaube, sind nicht die anderen beiden Aegon, also nochmal Aegon und Viserys?
Ja, genau.
Ja, genau. Genau, und dann stimmt, 2 Drachen sind schon da. Diese Jüngeren, die noch in diesen kleinen Boxen sind. Und ein Ei könnte dann...
Ist übrigens eine Änderung zum Buch. Also die 3 Eier kommen nicht so nach Essos wie im Buch. Also das haben sie da ein bisschen geändert. Allerdings passiert das auch im Buch alles sehr viel früher und mit in einer ganz anderen Storyline. Deswegen kann ich verstehen, dass sie es hier irgendwie untergebracht haben.
Gut. So, wir versuchen ein bisschen Gas zu geben.
Ja. Oh Gott.
Ein paar Szenen haben wir noch vor uns.
Ja.
Königsmund. Marcel, was passiert Tolles in Königsmund?
Ich fand das jetzt, also ich finde, die Szene kann man auch vielleicht eher kurz halten. Also wir haben Helena und Alicent, die quasi über sich so ein bisschen unterhalten über die Trauer wie sie jetzt bei Helena stattgefunden hat, wie Alicent getrauert hat, um was sie quasi mehr getrauert haben und was dann eigentlich, finde ich, der Kern der Szene ist, dass Helena eben zu Alicent sagt, dass sie ihr vergibt. Was dann nochmal heißt, dass sie durchaus alles da auch in der Nacht wahrgenommen und gesehen hat und ihr auch klar ist, dass das auch möglicherweise oder wahrscheinlich mit ein Grund dafür ist, dass es überhaupt so weit kommen konnte, weil dadurch ja, ne, die Wachen so vernachlässigt waren und ja, aber vergibt ihr, also sagt quasi, okay, ich vergebe dir, wie man lieber so vergibt.
Ja. Obwohl ich dieses Gespräch über Trauer auch nochmal recht gut fand, weil Helena sagt, sie hat während dieses Trauerzuges da mitbekommen, wie das ganze Volk trauert und ist ausnahmsweise mal im Vergleich von vielen anderen Leuten empathisch und denkt sich so, ach krass, das Volk trauert ja genauso und ich habe nicht mehr Anrecht darauf als andere. Also eigentlich eine sehr gute Fähigkeit, sage ich mal, wenn man auch auf dem Königsthron sitzen würde.
Ich muss sagen, nur ich habe selten in der Szene mehr gemerkt, dass die beiden Schauspielerinnen wahrscheinlich kaum ein paar Jahre auseinander sind und dass die Tochter von Alicent einfach ist. Aber Alicent sieht noch so jung aus, tatsächlich.
Also diese vielen Schauspielerwechsel, das macht es auch nochmal nicht leichter, ne?
Ja.
Das stimmt auch. Also hin und wieder habe ich eh so Szenen wie bei dieser, wo du so erst irgendwie die Szene siehst und dann so merkst, das ist ja die Tochter.
Ja, genau.
Das hatte ich schon
mal. Die Momente kommen immer wieder. Und dass du denkst so, Moment, ihr seid ja direkt verwandt.
Ja, genau. Also. Ja.
Aber gut, ein weiterer Verwandter, der durchaus wichtig ist in dieser Geschichte, hat sich eine neue Rüstung gegönnt. Beziehungsweise eine neue alte Rüstung von seinem Namensvetter. Mhm. Aegon hat die Rüstung von Aegon an. Und zwar von Aegon, den Eroberer. Die ich ein bisschen underwhelming fand. Muss ich ehrlich sagen.
Ja, aber deshalb fand ich sie auch ein bisschen cool.
Ja.
Weil das nicht so ein blitzblank alles Gold versiegelt ist, sondern da siehst du einfach, okay, Aegon der Eroberer war einfach
immer scheißegal, wie die aussah. Aus valyrischem Stahl von Aegon?
Keine Ahnung, habe ich hier zum ersten Mal gehört.
Ja, ich glaube, also mag ich mich jetzt irren, aber ich glaube, die Rüstung von Aegon dem Eroberer soll eigentlich aus valyrischem Stahl sein. Was ja so das wertvollste Material ist, was man
hat. Sagen die doch hier auch.
Ja?
Ach so, okay, jetzt habe ich eben deine Frage falsch verstanden. Ja, die sagen hier, das ist eine valyrische Rüstung, also aus valyrischem Stahl.
Ach, dann sagen die das so in der Folge, okay.
Oder? Kannst du das bestätigen, Marcel?
Ich meine auch, doch, ja. Also, mein Gedächtnis sagt dasselbe. Also, auf jeden Fall fand ich es aber auch eigentlich ganz, also mir hat es auch eher gut gefallen vom Look her. Weil es eben, wie gesagt, mehr dieses, das ist halt der Eroberer und das ist halt wirklich eine Kampfrüstung.
Genau.
Keine Prunkrüstung. Und ich fand es aber auch cool, dass er diese Rüstung halt natürlich von ihm anzieht, weil das ist wieder dieses Ding vom Ende dieser Folge. Ja, das kommen wir später nochmal zu, aber Aegon, der halt die Rüstung von Aegon, dem Eroberer, trägt, hat nochmal eine weitere Bedeutung, die ich da auch sehr schön dargestellt fand.
Durchaus. Und Laris Kraft wird zum Meister der Flüsterer.
Ich habe mir aufgeschrieben, Auftritt Grima Schlangenzunge. Ja. Weil ich fand es so schön, wie er quasi richtig clever den König vor Manipulation warnt und ihn damit manipuliert.
Hardcore manipuliert.
Ja. Also fand ich einfach von ihm richtig clever gemacht und er weiß halt genau, welche Knöpfe er bei Aegon drücken muss, um ihn genau in die Richtung zu leiten, die er möchte. Das hat er bei der Hand schon so hinbekommen. Hm. Das ist ja nicht die Hand, also es ist nur die Hand deines Vaters, das muss ja nicht auch deine Hand sein, quasi. Und jetzt auch mit diesem, ja, das Volk könnte das ja, oder es geht das Gerücht um, ne, dass man das eben als Schwäche auslegen könnte und dass Alicent quasi übernehmen soll. Und ja, setzt ihm wieder so einen Floh ins Ohr, der dann auch wieder Erfolg hat. Tatsächlich.
Absolut. Also man merkt so, seine größte Angst ist eigentlich, dass er als schwach wahrgenommen wird. Und ich finde, seit dieser Szene, wo der gekrönt wurde, wo der zum ersten Mal im Volk war, das Schwert hochgehalten hat und alle gejubelt haben, wo der, sag ich mal, aufgeblüht ist in dem Moment, seit diesem Moment ist ihm nicht so wichtig, wie populär und cool zu sein, habe ich das Gefühl. Hm.
Voll. Und ich habe mich auch kurz gefragt, warum es für Lord Laris so wichtig ist, dass er da bleibt und nicht fliegt. Aber gut, klar, er hat ja jetzt ihn da sozusagen als höchste Instanz, die er ja mit kontrolliert. Von daher wäre es für ihn natürlich auch von großem Nachteil, wenn er jetzt da irgendwo in der Schlacht um Drachen getötet werden würde. Das heißt, er hat ja so gesehen, also das war zumindest meine Interpretation, auch wirklich ein persönliches Interesse, dass er eben ja, da bleibt, wo er ist, weil ihn kann er halt gerade sozusagen beeinflussen.
Aber ich finde, was der plant, ist immer sehr schwer zu sagen. Also das ist immer so, du hast das Gefühl, der manipuliert alle und so. Und der, aber warum der jetzt genau nicht wollte, dass der fliegt, weil die haben ja schon einen Punkt, ne, mit ihrer Argumentation, dass wenn Kristen Cole alleine losfliegt, alleine, was man ja später sieht, de facto als Baylor die entdeckt. Also ich würde auch einfach gerne mal Sunfire sehen. Den Drachen von Aegon.
Ja.
Kommt bestimmt noch, kommt bestimmt noch.
Kommt mit Sicherheit noch.
Ja. Und in der Szene noch super dargestellt, was für unglaubliche Arschkriecher Aegon da um sich herum hat und jetzt auch an der Königswache drin hat. Und das finde ich einfach so interessant, dass die sich dann darüber lustig machen, dass die ja diesen Eid geleistet haben, dass die jetzt quasi nie wieder Sex haben dürfen und lachen darüber. Aber Aegon guckt die an mit so einem Blick, als würde der die gleich einfach vom Balkon werfen, wenn die das nicht, also wenn die das nicht machen. Und dann kommt der Switch dazu, dass der so anfängt zu lachen und dann mit denen loszieht. Ja. Also Aegon ist da schon faszinierend.
Ich glaube, der mag einfach seine Machtstellung an der Stelle.
Ja, aber absolut. Ja. Ich habe mir auch aufgeschrieben, Machtspiele. Einfach einmal kurz zeigen, ich wäre der Boss. Und wenn ich das sage, dann wäre das auch so. Und dann, aber Leute, ist nur Spaß. Aber einmal kurz dieses Gefühl von Macht wieder erleben.
Ich habe das ein bisschen anders interpretiert. Ich habe da so ein bisschen das Gefühl, dass Aegon eigentlich diese alten Institutionen und so weiter vom Prinzip her gut findet. Also, dass er dass er die Rüstung von Aegon, dem Oberer, trägt und so weiter. Also, dass er im ersten Moment immer denkt so, ja, aber das ist doch die Königswache. Ihr habt diesen Eid geleistet, aber er zieht das nicht durch. Er ist nicht konsequent dabei. Er denkt dann so, aber ich will auch beliebt sein bei denen. Und dann irgendwie so, dass ich das irgendwie so...
Ja.
Den Eindruck hatte ich weniger. Ich fand das mit, dass er die Rüstung nimmt von Aegon, der Eroberer, liegt eher daran, dass er so sein will wie der. Nicht im Sinne davon, dass er die alten Traditionen so aufleben lassen will, sondern dass er, das ist wieder dieses selbe Schema, dass er sagen muss, ich bin der König und ich bin genauso furchteinflößend und ich kann auch seine Rüstung tragen, weil ich bin genauso wie der. Das hat für mich eher diesen Charakter.
Aber ich glaube, das geht in die gleiche Bresche. Also, dass er sagt, ich will dieses Ideal sein, aber ich habe nicht die Disziplin, das durchzuziehen. Also dieser erste Moment, der erste Moment davon, ich will das, aber ich bin nicht bereit zu tun, was notwendig ist.
Ich bin nicht bereit dafür, Beliebtheit zu opfern.
Zum Beispiel, ja, genau.
Das kann sein.
Ja, wieso?
Aber dann...
Taschenpsychologen hier.
Dann nimmt er seine Boys da mit und geht feiern und zieht indirekt um die Häuser. Aber wir sehen ganz kurz vorher noch mal eine Einstellung ins gemeine Volk. Der gute Ulf.
Ja, ich mag ich ja immer, ne? Also wenn du so siehst, was in King's Landing so abgeht, in dem Sündenfuhl von Westeros, ne? Also, scheint eine gute Party gewesen zu sein.
Scheint gut zu sein. Er ist auf jeden Fall nicht Team Grün, sondern Team Schwarz, wie er halbwegs öffentlich bekennt.
Wir wissen noch nicht, warum, oder? Also ich habe nicht aus der Folge schließen können, warum er jetzt Team Rhaenyra ist.
Also er behauptet ja, ein Drachensamen zu sein. Mhm. Also sozusagen, Dragonseed sozusagen hat valyrisches Blut, weil er ein Bastardsohn der Bastardsohn sozusagen indirekt und Bruder von Daemon und Viserys zu sein behauptet. Und ich denke deshalb, ich weiß nicht, ob der da wirklich glaubt oder ob er das wirklich ist, beziehungsweise sage ich jetzt nicht. Aber
ich glaube schon, dass er das wirklich, wirklich überzeugt ist, weil es ist gefährlich für ihn, das zu sagen. Warum sollte er es tun, wenn er es nicht davon
überzeugt? Aber dann ist doch relativ klar, warum der, oder tendenziell klar, warum der eher Team Schwarz ist. Weil der eher bei Daemon und Viserys auf der Seite ist und nicht bei Aegon.
Ja, und damit bei Rhaenyra.
Wobei Aegon
gehört ja zu Viserys.
Ja, genau. Also
ja,
das ist ja das Problem.
Aber Daemon und Viserys waren an sich ja beide dafür, dass Rhaenyra Königin wird.
Ja, vielleicht erfährt man es auch noch ein bisschen genauer. Also ich fand das interessant, dass er das so, dass er, also, und er scheint ja auch nicht die hellste Kerze auf der Torte zu sein. Das sage ich, glaube ich, zu oft in dem Podcast. Aber wie er da das so rausposaunt nach einem Bier oder sowas, dass er ein Bastard der Targaryens ist. Und er sagt ja zu Recht, das ist gefährlich, dass man das sagen kann, wie wir aus Game of Thrones wissen. Bastarde werden auch gerne mal einfach um die Ecke gebracht, wenn es darum geht, wer den Thron quasi beerbt. Also der spielt ja schon mal im Feuer, der Kollege.
Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass diese Szene auch so ein bisschen andeutet, dass es mehrere Leute gibt, einfach die im Team Schwarz und nicht Team Grün sind und das vielleicht auch so hin und wieder populistisch wie Stammkneipengespräch, wie das so ist, wo das einfach dann Thema wird. Dass das vielleicht einfach nochmal so insgesamt diese Stimmung in King's Landing einfangen soll.
Und dann kommt der König rein.
Der König.
Ich meine, wie würden wir reagieren? Also jetzt haben wir kein Äquivalent, aber so, also wir würden hier in der Bar sitzen und jemand kommt rein und sagt so, alle Drinks auf die Stadt Düsseldorf oder sowas. Wir würden es auch feiern.
Ja, natürlich. Also,
das muss ich irgendwie dran denken. Das fand ich irgendwie sehr authentisch, wie sich alle dermaßen gefreut haben.
Ja, aber passt halt wieder, ne? Ist dann halt wieder der König, der sich gönnerhaft geben will, der beliebt sein will. Mhm. Und dann geht es quasi so von über in, er entdeckt Aemond im Lusthaus, macht sich über den noch ein bisschen lustig, tritt da noch ein bisschen drauf.
Das war eine interessante Szene.
Ja, fand ich auch. Mhm. Vor allen Dingen, weil Aemond so unberechenbar, finde ich, in der Szene wirkt. Der ist so, so still, dass er auf mich so bedrohlich wird, dass ich mir denke, oh, Aegon, ich würde vielleicht mal einen Gang runterschalten. Ich habe auch nie jemanden, oder glaube ich selten, in Film oder Serie so würdevoll nackt weggehen sehen.
Ich glaube auch, die Gesellen von Aegon, die haben das gemerkt.
Ja.
Die sind nämlich auf einmal ganz still geworden und haben gedacht, wir spielen jetzt hier mit Mächten, die können uns ganz schnell den Kopf kosten. Und nur Aegon ist der Einzige, der weiter Witze macht, weil er weiß, okay, er hat die höchsten Chancen, dass er das überlebt.
Quasi. Und weil er rotzevoll ist.
Ja, das stimmt.
Das
ja.
muss man halt auch dazu sagen.
Das stimmt.
Und der hatte seinen Bruder ja immer schon aufgezogen. Also da gibt es ja auch die Szene, wo die diesen Schweinedrachen da irgendwann früh aus der Drachengrube holen. Also ich glaube, das ist einfach, ja. Ich vergesse da auch immer, dass das der jüngere Bruder eigentlich ist. Also Aemond ist ja jünger, ne? Mhm. Und das finde ich
wirkt
der,
nicht so, ja.
Der wirkt so viel älter einfach, ja.
Ja. Das ist auch tatsächlich einer von den Übergängen, wo ich finde, die Schauspieler sahen schon sehr unterschiedlich aus, vom jungen Aegon und vom älteren Aegon. Also falls ihr euch an den jungen Aegon erinnert, wie der aussah.
Ja.
Der hat sich schon groß verändert.
Ja, Ich würde ganz schnell wir sind einmal ganz kurz auf Drachenstein, wo im Nachhinein aber auch nur Rhaenyra den Brief öffnet. Das heißt, sie kommt dem Gespräch mit Alicent etwas näher oder lässt sich, sage ich mal, darauf ein. Aber dann kommt genau die Szene Kraut und Gavan oder Gwaine.
Wie heißt er? Also im Englischen heißt Gwaine. Ja. Ich finde, Gwaine klingt gut, aber Gavan, na gut.
Die reiten übers Feld und Gwaine möchte entspannt in der Taverne übernachten und, sag ich mal wieder, ne, seine Hochgeborenheit, sag ich mal, raushängen lassen. Und Kraut sieht das aber eher. Das ist Kraut schlau. Der sagt.
Ich glaube auch, was Kriegsführung angeht und was generell, wenn es um so Sachen geht, dann ist der schon eine Größe. Also dann ist es jetzt nicht so, dass er überhaupt keine Ahnung hat. Und de facto mündet es ja auch hier darin, dass er Gwaine das Leben rettet. Obwohl ich finde in der
Szene. Vermeintlich, aber ja.
Ja. Was ich in der Szene eher interessant finde, ist, wie Baylor reagiert. Also, weil zum einen finde ich erstaunlich, dass sie das direkt so gesehen hat. Okay, sie sieht was aufblitzen da unten.
Das ist schon mal eine Rüstung, ja.
Genau.
Das sah man aber gut.
Ja. Aber dass sie dann direkt so in den Angriff übergeht, ist zumindest interessant, weil Rhaenyra hat ihr ja gesagt: Hör mal, du bist Speerin.
Du bleibst schön weit oben.
Okay, sie ist die Tochter von Daemon, ne? Also.
Ja.
Da kam vielleicht kurz mal ein bisschen Daemon durch, so, ja gut, fuck it. Let's fucking go.
Ich muss sagen, wenn ich da auf einem Drachen säße und dann sehe ich da irgendwelche Feinde, würde ich auch denken, ich habe Drachen.
Ja, aber kann sie sich so sicher sein, dass das Feinde sind? Also, das fand ich so erstaunlich, dass sie so, sie sieht da irgendwas aufblitzen. Okay, sie fliegt näher ran.
Ja, die haben ja die Wappen auch gehabt. Also, stimmt, auch die grünen Wappen, die haben auch die
roten Wappen wahrscheinlich irgendwo und sowas. Ja, stimmt. Hast recht.
Deswegen, ich denke auch, das ist ja erstmal, wenn du näher ranfliegst und dann wird dir halt klar, okay, das ist erstmal nur, okay, das sind Reiter, ich flieg hin und dann, okay, das sind auch tatsächlich feindliche Reiter. Mhm. Und dann erkennst du eben, weil sie dann so nah ranfliegt, auch wirklich, wer es tatsächlich ist. Ich find's trotzdem immer noch faszinierend, mit wie wenig Reitern die da unterwegs sind.
Sie sagen, glaube ich, einmal kurz, sie haben sich vom Hauptheer gelöst irgendwie. Was halt offensichtlich ist dafür, okay, wir brauchen ein bisschen, wir müssen ein bisschen Geld sparen, Leute. Wir können ja nicht hinher.
Ja. Ach so, ja. Wir können nicht immer die 100 Reiter hier. Ja, okay.
Ja, ja. Ja, sie sagen es einmal kurz, glaube ich.
Ja, ich glaube, das ist sozusagen dann einfach so die eine Art Vorhut oder sowas.
Nee, ich glaube, haben sich gelöst, um zu diesen Inn zu gehen, oder?
Oder das, genau.
Das war doch das. Ich glaube, die Szene startet, dass Kristen Cole die einholt und sagt, ey, kommt zurück zum Hauptross, wo reitet ihr hin? Mhm. Und dann sagen die, ja, wir wollen hier ins Wirtshaus, weil keine Lust da auf dem Boden zu schlafen. Das, ich glaube, so
startet. Aber es ist dann auch faszinierend, dass sie dann, ja gut, dann ist der Hauptross halt irgendwo im Wald, aber ja, okay, passt schon.
Also die Szene hat auf jeden Fall gut funktioniert, um nochmal zu zeigen, was für eine Bedrohung Drachen einfach sind. Dass du hast da 10 Ritter in voller Rüstung auf Pferden, alles scheißegal, wenn ein Drache ist. Das ist so, okay, jetzt können wir nur noch wegreiten, weil sonst sind wir alle Hackfleisch.
Ja, und verändert halt auch die Dynamik dann zwischen Kristen und Gwen. Zumindest für den Augenblick. Genau. Es wirkt zumindest so, ne? Dass Gwen dann doch merkt, okay, ja, vielleicht bin ich doch ein bisschen übermütig und so ganz dumm ist der Kristen vielleicht doch nicht. Also es wirkt dann schon aufrichtig, als er sagt so, hey, ich schulde dir was. Und ja.
Ja, man merkt auch, finde ich, dass er nicht mehr dieser super selbstbewusste und arrogante Typ ist, sondern eher Schiss in der Buchse hat auf einmal. Wahrscheinlich auch so einer, der immer eine gute Kampfausbildung hatte, aber noch nicht so in einem richtigen Gefecht bisher war.
Keine Action gesehen hat.
Keine Action. Ja, Baylor berichtet auf jeden Fall auch direkt davon, dass sie Kristen Kraut auch sogar gesehen hat. Gute Augen.
Ja, sie hat auf jeden Fall gute Augen. Und dann, das fand ich interessant, weil du dann erst auch so richtig verstanden hast, dass das die Lords in den Königslanden sind, weil die dann sagen, okay, so, hey, ich muss jetzt zu meinem Schloss. Du hast die da gesehen, das ist irgendwie 5 Kilometer von meinem Schloss weg. Was soll der Quatsch? Ich muss sofort nach Hause. Das wird da erst, finde ich, einem so richtig bewusst, wie nah das ist, was Kristen da macht und dass deren Burgen und Schlösser da quasi das sind, was erstmal bedroht ist, bevor es nach Harrenhal geht von Kristen Crowley.
Genau, der reitet sozusagen einfach nur so nordöstlich.
Das stimmt. Jetzt geht's wieder los.
Ja, aber dann bin ich bei dir. Nordöstlich Richtung Krähenruh ist er auf dem Weg und will sozusagen die verbündeten Häuser mit denen sich vereinen und dann attackieren. Und genau, dieser Lord Simon von Krähenruh, der sagt nämlich dann genau, ich würde gern zurück.
Leute, Wasser im Keller.
Aber das ist übrigens dann, glaube ich, die Szene, wo Rhaenyra nämlich sagt, hey, okay, ich habe euch alle gehört und jetzt werde ich darüber nachdenken. Das ist der Folge. Es ist hier in der Szene.
Hast du vollkommen recht. Sehe ich auch gerade.
Dann geht's wieder nach Harrenhal, oder?
Ja.
Und wir kriegen spooky zweite Hälfte von Daemons Abenteuern in Harrenhal. Fand ich auch super spannend. Aber vielleicht kann Marcel da mal.
Ja, man sieht im Prinzip quasi etwas, was so ein bisschen wie eine Art Fiebertraum wirkt. Also Daemon kommt eben in den Saal rein und sieht eben die junge Rhaenyra, wie sie den Hals von Jaehaerys quasi wieder zunäht und ich glaube noch zu ihm sagt,
bitte? Ja. Millie Elcock, dass sie nochmal da ist, die Schauspielerin. Ist
cool. Ach so, ja. Ja. Zu Daemon eben noch sagt hier, ja, es ist halt wie immer, ne, du machst irgendeinen Quatsch und ich muss alles hinter dir aufräumen. So. Und dann wacht er eben auf und steht da auf einmal auf diesem Platz. Und ich glaube, jetzt kommt Tobi, jetzt kommt das ins Spiel, was du, glaube ich, eben schon mal angeteasert hast, oder?
Vorher würde ich aber noch sagen, wie Daemon darauf reagiert, weil das finde ich auch eine unfassbar starke Szene, weil man sieht Daemon zum ersten Mal mit ich verstehe, was du da gerade sagst.
Tränen in den Augen.
Er hat Tränen in den Augen, er lässt das auch zum allerersten Mal irgendwie gefühlt an sich ran. Und das finde ich mega cool, dass sie dafür dann Millie Elcock genommen haben, also die junge Rhaenyra. Zu der hatte er ja einen wirklich guten Draht. Und auf ihren, also sozusagen in dieser Vision hört er jetzt auf das, was sie sagt, hört aber auf die alte Rhaenyra nicht mehr. Fand ich deshalb sehr stark, dass sie diese Szene so reingenommen haben. Und ja, genau, jetzt
Warte. Ich würde auch gerne, die Sache ist halt an der Szene, warum die Szene so stark ist, finde ich, ist, dass du halt merkst, dass Daemon weiß, was er alles falsch macht. Also, dass er sich selbst so auf dem Weg steht, dass er sich selbst durch seine Handlung quasi so in diese Position gebracht hat und jetzt sein Unterbewusstsein oder diese Vision halt hervorholt, dass er ihm bewusst ist, was er Rhaenyra auch angetan hat, was er alles, muss man überlegen, was er alles schon ja auf dem Kerbholz hat. Yep. Und er merkt halt, dass vieles seine Schuld ist. Und er halt immer dazu neigt, wegzurennen und Rhaenyra dann hinter ihm aufräumen muss. Und ihm das schon bewusst ist, aber er nicht auch nicht anders kann wahrscheinlich. Das ist richtig.
Jetzt möchte ich es aber sagen. Ich glaube, diesmal ist es Alice Strom.
Alice Rivers heißt die auf
Englisch. Ja, genau. Ja. Also der Nachname deutet einfach darauf hin, dass einer von diesen Bastardnamen, je nachdem, wo die geboren sind, in Dorne heißen die Sand, im Norden heißen die Schnee und hier heißen die Strom, Fluss oder River halt dann auf Englisch. Und genau, das ist eine Amme aus dem Hause Kraft, die man ja ganz kurz vorher in diesem Shot schon gesehen hat und die später auch nochmal wichtig werden wird. Und die sagt auf jeden Fall zu Daemon, wie er da am Werholzbaum steht: Ihr findet euer Ende an diesem Ort. Erinnert mich sehr an die Szene, wo Melisandre das zu Varys sagt. Ihr werdet in diesen Landen sterben.
Ja. Und es ist wieder dieses typische Game of Thrones prophezeiungsmäßige. Mag sein, but how? Also das ist so dieses...
And when,
genau. Also das ist dieses unwahrscheinlich, dass ich jetzt direkt hier tot umfalle. Die sind immer twisted und du weißt nie genau, worauf es jetzt genau hinausläuft. Mhm. Aber fand ich einen sehr starken Moment trotzdem. Das denkst du, okay. Das hat Daemon offensichtlich auch erschüttert so ein bisschen. Also, okay.
Würde mich jetzt auch wundern, wenn ich nachts wach werde und so komisch da rumstehe.
Ja, schon.
Weil das finde ich auch geil, dass selbst sein Schlafgemach nicht wasserdicht ist. Ja. Wo du ja denkst, so Leute, also so ein Grundteil von diesem Schloss werdet ihr ja wohl repariert haben, oder? Aber gut. Ja. Naja, gut.
Vorletzte Szene, Drachenstein. Wir haben nochmal Rhaenyra und Myseria. Myseria, also den weißen Wurm, Marcel.
Ja, ich finde, eigentlich geht's jetzt ja ins Finale. Also, ist klar, ist vorletzte Szene, aber eigentlich hängt das ja alles miteinander zusammen. Also, es geht halt darum, dass Rhaenyra sie dann wirklich fragt, okay, oder sagt, ich möchte mit der Alicent reden. Also, sie, also erstmal nach ihren Bewegungsabläufen fragt, der weiße Wurm dann sagt, ja, okay, möchtest du die kidnappen oder möchtest du die gleich abmoxen? Und dann hat Rhaenyra gesagt, nee, ich möchte eigentlich nur ein bisschen mit der quatschen. Wait a second. Und tatsächlich weiß eben der weiße Wurm dann einen Ort, wo Alicent tatsächlich außerhalb des Red Keep manchmal alleine hingeht. Und hat eben auch entsprechend die Connections. Wir haben ja schon gesehen, dass sie Daemon schon relativ ungesehen nach King's Landing gebracht hat über diese Fischerboote. Und sagt quasi zu Rhaenyra, dass sie dasselbe machen soll und dass keiner auf eine Frau achten wird, die halt nicht königlich gekleidet ist oder sich entsprechend hergemacht hat. Und das funktioniert dann auch ganz gut. Mhm.
Sie verkleidet sich als Nonne und hat dann, ich glaube, einen von ihrer Königswache als so Priester dabei. Und ich weiß nicht, wer von euch mal Assassin's Creed gespielt hat, aber absolute Vibes.
Ja.
Also, wie sie der als Nonne geht und sich dann auch diesen mehreren anderen Nonnen anschließt und das untergeht, ist genau, was Assassin's Creed ganz oft ausgemacht hat. Ja.
Und dann noch so diese eine Klinge so im Ärmel. Ja. So, das ist schon, wirklich...
Schon. Also fast schon, als wäre es eine Anspielung darauf.
Also finde ich eine interessante Szene. Nicht in den Büchern.
Genau.
Also haben sie extra reingesetzt. Dennoch fand ich die effektvoll und effektiv, wie ich am Anfang gesagt habe, weil es dieses Wunderschöne zeigt, dass jetzt quasi die beiden Ladies, die das alles losgetreten haben, sagen wir mal so, die finden jetzt einen Moment, quasi das tatsächlich beiseite zu legen, theoretisch, aber es zählt nicht mehr. Es ist jetzt egal. Das Rad ist jetzt ins Rollen gegangen. Es sind zu viele Punkte erreicht worden, von denen es kein Zurück mehr gibt. Und selbst wenn sie sich jetzt ausreden und selbst wenn sie aufklären dieses Missverständnis mit Aegon, dem Eroberer, und Aegon, ihrem Sohn, es ist alles egal. Jetzt geht's halt los und die können das nicht mehr aufhalten.
Aber ich fand es genau deshalb eben trotzdem eine sehr starke Szene, weil die ganze Zeit basierte das ja darauf, dass beide der Meinung sind, sie sind im Recht und auch überzeugt sind, sie sind im Recht. Und in dem Augenblick, in dem Gespräch, kommt dann halt raus und man merkt, man sieht es Alicent auch an, dass sie dann eben realisiert, ups, ich habe da vielleicht echt was völlig falsch verstanden. Mhm. Und dann aber eben trotzdem sagt, also trotzdem erstmal noch immer wieder wiederholt so, nee, there is no mistake und es gab keinen Fehler und das ist alles richtig. Also der erstmal störrisch bleibt und dann natürlich aber auch einsehen muss, dass es ja jetzt eigentlich klar ist, dass sie den Fehler begangen hat und dann eben sagt, it's too late. Und das ist dann genau dieses, was halt die ganze Zeit, wie du sagst, ne, dieses, okay, es ist jetzt schon so viel passiert seitdem, dass wir es an der Stelle nicht mehr rückgängig machen können. So, da ist schon zu viel in Bewegung gesetzt und jetzt sind wir da, wo wir sind und jetzt wird es auch so weiterlaufen. Und das ist so fatalistisch irgendwie.
Ja.
So, wir wissen eigentlich beide, es ist falsch, aber ja, ich kann es jetzt nicht mehr stoppen und es wird jetzt darauf hinauslaufen und es wird es passieren. Und deswegen hoffe ich sehr oder bin ich überzeugt davon, dass es jetzt in Folge 4 dann wirklich losgeht.
Das auf jeden Fall. Also davon gehe ich ganz stark aus. Wenn nicht, tut es mir doppelt leid. Aber ich sehe da Hashtag Krähenruhe und eine Hoffnung auf mich zukommen. Ich würde aber noch sagen, was ich ganz cool in dieser Szene fand, ist das gleiche Setting, wo die auch in Staffel 1 als Kinder zusammen waren und schon Kerze angezündet haben. Und ich finde es cool, dass die erstmal auf sehr menschlicher Ebene gegenseitig so ausräumen, ich hatte nichts mit diesem Kack zu tun und du hattest nichts mit diesem Kack. Man merkt, die beiden glauben sich das gegenseitig. Und das finde ich schon eine wahnsinnig starke Szene, weil das seit Ewigkeiten das erste Mal, dass die als Freundinnen sozusagen da zusammen sind und als gegenseitige Mütter, also nicht gegenseitige Mütter, aber beide als Mütter und wieder so eine Verbundenheit haben. Und dann dieses Traurige, diese Erkenntnis interessiert keinen. Wir haben, sag ich mal, die Fäden überhaupt nicht mehr in der Hand hier. Also gerade auf Addisons Seite und der Krieg ist unausweichlich.
Und ich würde sagen, was auch unausweichlich ist, ist, dass wir langsam die Folge mal abrappen müssen.
Da hast du vollkommen recht.
Aber es kommen ja noch 5 andere weitere Folgen.
Ja.
Nächste Woche, Montag, geht's los. Wir sind überzeugt davon, da wird auch mehr fließen als nur Wein. Und deswegen würde ich sagen, rappen wir das für diese Folgenbesprechung ab und sind gespannt, was ihr über die Folge denkt.
Rap, rap, rap.
Rap, rap, rap.